Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Ich bin Joscha, einer von zwei Gründern von Advance Football. Unser Ziel, dein Training als Fußballtrainer besser zu machen, Vereinen weiterzuhelfen. Das machen wir im ganzen deutschsprachigen Raum mit einer Videoplattform, mit einem Shop, wo man sich Trainerhilfen erwerben lassen kann. Und natürlich mit diesem Podcast, der komplett kosten- und werbefrei ist. Und mir sitzt wie fast jede Woche gegenüber der Sakko. Hallo Sakko.
Der ist kosten- und werbefrei.
Ja, in Teilen schon, glaube ich.
Ja, vollständig. Also ja, wir haben Kosten.
Wir haben Kosten und Werbung.
Und wir haben keine Einnahmen durch Werbung, das ist korrekt.
Genau.
Hallo Joscha. Ja, das ist eine interessante neue Introduction, die du dir ausgedacht hast für diese Folge.
Kurz mal überlegt. Sehr gut. Sakko, wir haben gesagt,
freuen uns über Spenden. Hier ist unser Patreon-Link.
Na, soweit sind wir noch nicht. Darf viel lieber auf die Videoplattform gehen oder noch besser, teil diesen Podcast mit deinem Partner, mit deiner Partnerin auf dem Fußballplatz. Zeigt den Leuten im Verein, was gutes Fußballtraining ausmachen kann. Und da ist unser Podcast, glaube ich, einfach eine Hilfestellung dafür. Sakko, wir haben gesagt, wir wollen nicht drum rumreden, wir wollen direkt inhaltlich reinstarten.
Ja, ich habe nur eine Nachricht, die ich bekommen habe von einem treuen Hörer. Olaf hat nämlich geschrieben, das bezieht sich auf eine der älteren Folgen, seine Nachricht ist schon länger her, aber ich wollte sie jetzt trotzdem mal teilen, weil ich sie bei unserer Level 1 Advanced Football Trainerausbildung auch geteilt habe, was ich eben sehr schön fand.
Dazu packe ich eine Warteliste in die Shownotes.
Sehr gute Idee. Olaf schreibt, Sakko hatte einen Vergleich gemacht. Es sei ihm lieber 5-3 zu gewinnen als 10-0 oder so ähnlich. Idee war, also was bringt mir denn 10-0 Sieg? Das ist völliger Quatsch. Da gewinne ich lieber 5-3, es macht ja mehr Bock. Er schreibt aber, ich gehe da deutlich weiter. Ich verliere lieber 5-3 als 10-0 zu gewinnen. Denn in letzterem Fall war der Gegner einfach viel zu schwach. Ein 5-3 heißt aber, dass wir mithalten konnten und der Gegner an diesem Tag einfach ein Stück besser war oder sogar einfach mehr Glück gehabt hat. Fand ich eine sehr schöne Gedankenübung, eigentlich zu sagen, so würde ich im Sinne der Ausbildung der Kids und das, was am besten für sie ist, nicht tatsächlich sogar eher mal eine 5-3-Niederlage auf uns nehmen, als dann zu sagen, hey, wir fahren da hin und schießen die 10-0 ab und das ist einfach, also gar kein Gegner. Fand ich einen sehr schönen Gedanken, den da ja jeder mal für sich mitnehmen kann.
Auf jeden Fall finde ich auch einen sehr interessanten Gedanken. Ich versuche jetzt irgendwie die Brücke zu schlagen zu unserem Thema. Und zwar.
Naja, um 10-0 zu gewinnen oder 5-3 brauchst du jemanden, der im Tor steht. Richtig?
Nee. Schlechter Übertrag. Aber man könnte sich natürlich als Verein auch gemeinsam Gedanken machen und es quasi niederschreiben, in welche Richtung man
das
denkt.
Das ist eine gute Idee.
Ja. Und das hat unter anderem der Stefan mit seinem Verein gemacht, denn mit denen gemeinsam haben wir vor einiger Zeit ein Trainermappenprojekt umgesetzt. Leider noch kein Workshop-Tag beziehungsweise Coaching-Day. Stefan, wenn du das hörst, melde dich. Ich muss mal wieder in die Berge. Und zwar schreibt Stefan, hallo Joscha, wir sind super happy mit den Trainermappen, alle Trainer geben durchweg positives Feedback. Jetzt sind wir natürlich schon beim Implementieren und dabei sind mir ein paar Punkte durch den Kopf gegangen, zu denen mich eure Meinung interessieren würde. Erstens, Thema Torwarttraining. Schon wieder ein Torwartthema, hatten wir bei der letzten Folge auch. Ja. Ab wann würdet ihr sagen, sollte ein Kind wirklich auf die Torhüterrolle spezialisiert werden? In meiner U9, U10 sehe ich das aktuell noch nicht so eng. Bei uns wechseln sich zwei Jungs im Tor ab, der eine spielt Feld, der andere Tor, beim nächsten Mal umgekehrt. Wichtig ist mir dabei, dass der Torwart aktiv mitspielt, also als Anker fungiert und im Spielaufbau für Überzahl sorgt. Wie seht ihr das? Wann ist Spezialisierung sinnvoll und wie aktiv soll ein Torhüter in dem Alter ins Spiel eingebunden werden? Das ist ja eine Steilvorlage für deine Ausführung bei der letzten Folge, wo es ja auch um die Torhüter ging, wo du gesagt hast, man sollte sich mal angucken, wie viel Ballaktionen mit der Hand und wie viel Ballaktionen mit dem Fuß hat ein Torhüter oder eine Torhüterin in dem Fall. Was machen wir da? Wann ist eine Spezialisierung sinnvoll und wie aktiv sollte ein Torhüter in dem Alter ins Spiel eingebunden werden?
Ich glaube, ein Punkt ist ja die Frage, was ist das Ziel durch diese Spezialisierung? Es ist dann irgendwie eher immer dieses Argument der bestmöglichen sportlichen Ausbildung. Und ich habe da mal ein schönes Video gesehen, da beschreibt ein englischer Coach die Situation bei denen, auch im Kinderbereich, 0,0014% der Kinder dieses Jahrgangs, den du trainierst, werden Profi. Warum trainierst du jetzt alle so, als ob sie Profi werden? Also mit dem Blick auf bestmögliche sportliche Entwicklung. Also du weißt, dass 99,9% deiner Kinder Banker werden, die werden Lehrer. Also da ist alles andere ist wahrscheinlicher, als dass sie Fußballprofi werden. Wenn wir jetzt dann diese ganzen Ausbildungsschritte immer nur im so früh wie möglich und bestmöglich denken, dann verlieren wir so ein bisschen den Blick auf das, was vielleicht dann doch entscheidend wäre, nämlich zu gucken, dass diese beiden Torhüter so viel Spaß bei der Sache haben, dass sie einfach lange dabei bleiben. Ob der eine sich zum Feldspieler mutiert oder andersrum, ist dann egal. Deswegen würde ich mir diesen Druck noch gar nicht so sehr aufbürden. Das ist mal der eine Gedanke. Der andere ist, wie sind die Ressourcen im Verein? Wenn ich da einen Papa habe, der das kindgerecht vermitteln kann und der sagt, ja, ich mache eine halbe Stunde vor dem Mannschaftstraining, mache ich Torwarttraining spezialisiert, sage ich auf jeden Fall sofort, das ist von mir auch schon ab der U7 starten. Warum auch nicht? Verlängert die Trainingszeit, gibt dem Kind irgendwie was, das er dann vielleicht sogar noch mit Begeisterung macht, nämlich Bälle fängen und durch die Gegend springen, dann macht das auf jeden Fall. Aber wenn ich mir da irgendwie ein halbgares Konstrukt aus den Fingern saugen muss, um während der Trainingszeit von den 90 Minuten dann auch noch irgendwie einen da zu haben, der vielleicht übermotiviert dem Kind falsch Techniken beibringt und dann so isoliert trainiert und das Kind eigentlich gar keinen Bock drauf hat, dann bitte nicht. Ja. Ganz stark davon abhängig machen, zu was sind die Kinder bereit? Haben sie Lust auf dieses zusätzliche Angebot? Haben sie Lust, das in diesem Rahmen und mit diesen Methoden umzusetzen, wie es angeboten wird? Wenn das alles gegeben ist, würde ich sagen, ist dem Torwarttraining auch schon sehr früh, steht ihm nichts im Wege. Wenn ich das nur unter der Prämisse mache, so die Kinder werden da geschliffen und sollen das jetzt bestmöglich machen und der Typ, der das macht, ist noch irgendwie ein Vogel, dann auf gar keinen Fall und dann aber auch in der B-Jugend nicht. Das hat dann mit dem Alter nichts zu tun.
Ja, ja.
Also das sind meine
Gedanken. Es ist witzig, weil ich gucke mir gerade unsere goldenen Trainingsprinzipien nochmal gerade parallel an und es sind ja 4 verschiedene und die sind ja pyramidenartig aufgebaut. Und da ist ja auf der untersten Ebene ist ja maximale Freude als erstes Prinzip. Das zweite ist maximale Aktivität. Das dritte ist maximale Intensität und maximale Qualität. Und immer, wenn die Leute über Torwartspiel und Torwarttraining nachdenken, habe ich das Gefühl, starten wir immer bei Schritt 3 und 4. Es geht immer darum, quasi der Torwarttrainer oder das Torwarttraining ist hochintensiv und da wird immer isoliert, ganz viel auf die Bewegungsausführung geachtet und auf die Qualität. Und so wie du es ausgeführt hast, was ganz, ganz oft vergessen wird und das die Grundlage ist für all das, damit Kinder oder Spieler lange im Tor bleiben und auch erfolgreich bleiben, ist zum einen, dass sie Spaß dran haben, dass ihnen die Bälle ins Gesicht geschossen werden. Und das zweite ist die Aktivität selber. Also die besten Torhüter, das ist ja auch immer den Vergleich, den wir machen, auch bei uns in unserer Hoffenheim-Zeit, die besten Torhüter waren nicht immer die fürs Tor vorgesehen waren, sondern das waren meistens auch die Spieler, die auf dem Feld die besten Spieler waren, weil es halt Bewegungstalente waren.
Ja.
So. Heißt, ich müsste für mich erstmal überlegen, hey, was habe ich denn für ein Typ Torwart da drin in meinem Tor? Und ganz, ganz oft sind es halt Kinder, die springen gerne und die werfen sich gerne hin und die schreien gerne rum und die prügeln die Bälle irgendwie blind durch die Gegend. So, die haben ja alle schon ein bisschen Knacks, die Torhüter, ganz oft. Heißt, ich muss schon, so wie du sagst, erstmal die unteren zwei, nämlich maximale Freude und maximale Aktivität an Trainingsprinzipien bedienen und dann kann ich mir Gedanken machen, wie sieht es mit der Intensität aus, wie sieht es mit der Qualität aus und daraufhin erst meine Gedanken oder meine weiteren Schritte ableiten.
Ja, also Stefan, macht euch keinen Stress. Wenn das passt und sich ergibt, gerne machen, aber man verpasst nichts, wenn man es nicht tut. Genau daraus, das Torwartprofil ist ganz viel Spiel mit dem Ball am Fuß. Und Bewegungstalente entwickeln sich sicher nicht durch die 30 Minuten Torwart-spezifisches Training die Woche, sondern indem die sich viel bewegen dürfen.
Genau, und auch in ihrer Freizeit viel bewegen wollen. Also der halt immer sagt, ich gehe ins Tor, schießt mir sonntags von 10 bis 12 Uhr die Bälle um die Ohren. So. Okay, zweite Frage. Das Leistungsniveau und die Konzentrationsspanne im Training. Wie wahrscheinlich überall gibt es auch bei uns ein paar Kinder, die sich einfach nicht fokussieren können und dadurch die ganze Übung durcheinander bringen. Meine Idee wäre, die U9 und U10 im Training zusammenzulegen und drei leistungsgerechte Gruppen zu bilden. In den Spielen würden dann die stärkeren Spieler der U10 die etwas schwächeren anführen, um sie durch das gemeinsame Spiel mitzuziehen. Glaubt ihr, das kann funktionieren? Genau.
Okay. Weil, ja.
Das ist witzig, weil, also das, was ich jetzt, warum ich jetzt gestockt habe, da gibt es eine Nachfrage, die stelle ich jetzt aber nicht. Weil dieses Thema habe ich letzte Woche in der Fortbildung der Videoplattform Plus, im Videoplattform Plus-Bereich quasi thematisiert. Da geht es nämlich Umgang mit verschiedenen Motivationsstufen oder Motivationsansätzen, die Kinder haben.
Motivationsunterschiede im Training.
Ja, so, nämlich Motivationsunterschiede im Training, da habe ich das thematisiert.
Ja.
Wie man damit umgehen kann, wie man da dem entgegengehen kann. Ich packe mal einen Link in die Shownotes, wenn euch das interessiert, dieses Plus-Abo. Ja, aber was meinst du dazu, Sacco?
Einmal das, und wir hatten die zwei Wochen davor, hatte ich das Thema gemacht, so Umgang mit Leistungsunterschieden. Wir haben ja nicht ohne Grund zwei verschiedene Fortbildungen dazu angeboten, weil wir oft genug festgestellt haben, dass das Training mit Leistungsunterschieden gar nicht so sehr das Problem ist. Das Problem ist, was wir dem Leistungsunterschied noch quasi dazu dichten. Und das ist auch die Motivation, die Kinder haben, was so zu Talent gehört, also so die Leistungsbereitschaft. Denn wenn ich ein Training habe mit 12 Kindern, die alle richtig Bock haben und sich konzentrieren und alle mitmachen, dann sind mir die Leistungsunterschiede relativ egal. Ich werde trotzdem viele der einzelnen Trainingsformen gut durchführen können. Das Problem ist, wenn Kinder keinen Bock haben. Und deswegen hatten wir ja noch die zweite Veranstaltung, dass wir sagen, was machst du denn, wenn ich hochmotivierte Kinder habe und komplett desinteressierte Kinder, wie gehe ich denn damit um? Weil das ist ein ganz anderes Feld und man sieht es häufig nicht. Witzigerweise schwingt es in dieser Frage nämlich auch mit, weil er schreibt, bei uns gibt es auch ein paar Kinder, die sich einfach nicht fokussieren können, und seine Idee ist aber, leistungsgerechte Gruppen zu machen. Das ist ja witzig, weil nur weil sich ein Kind nicht konzentrieren kann, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Es kann der Beste sein, der nicht in der Lage ist, sich für mehr als 2 Minuten zu konzentrieren und anfängt, Quatsch zu machen. Heißt, wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufpassen, wie wir die Begrifflichkeiten durcheinander werfen. Und wir haben es ja in beiden Fortbildungen dieses Thema äußere und innere Differenzierung aufgebaut. Also äußere Differenzierung ist, was ist der Rahmen, den ich geben kann, um Leistungsunterschiede innerhalb der Mannschaft oder Motivationsunterschiede zu minimieren. Und das wäre genau das, eine Einteilung E1, E2, E3. Am Anfang der Saison eingeteilt, und dann habe ich die Leistungsunterschiede kleiner gemacht, weil ich homogenere Gruppen erzeugt habe und dadurch habe ich weniger Probleme mit Leistungsgefälle. Das ist ein Weg, der klassische Weg. Das andere ist ja, diese innere Differenzierung vorzunehmen, heißt auch im Training darauf zu achten, wie kann ich während des Trainings leistungshomogene Gruppen einteilen. Und das ist ja sowas wie bei Fangspielen zu sagen, sucht euch einen Fangspielgegner, der genauso schnell ist wie ihr. Dadurch habe ich gleich schnelle Paare, die Form gegeneinander spielen, obwohl in Summe bei 16 Kindern natürlich die Geschwindigkeit extrem unterschiedlich ist. Aber die spielen nur gegen einen, der ungefähr gleich schnell ist. Heißt, das ist die innere Differenzierungsmöglichkeit, dass wir im Training darauf achten. Und so wie die es machen, glaube ich, also da müssen wir jetzt eigentlich die ganze Fortbildung rezitieren, ist ja der Gedanke, dass wir unterschiedlich einteilen können. Also wir können mal ein Training machen nach Leistungsunterschieden, also nach Leistungseinteilung. Ist okay, ist legitim. Wir können aber auch nächste Woche nach Motivationsstand einteilen. Dass wir sagen, hey, wir machen jetzt eine Gruppe. Als Trainer haben wir uns entschieden, die 12 sind die, die aktuell immer am meisten Gas geben, richtig Bock haben, die anderen motivieren und so weiter. Die nehmen wir jetzt zusammen. Und da sind dann auch welche dabei, die fußballerisch vielleicht noch nicht so weit entwickelt sind. Aber du gibst ihm trotzdem das Gefühl von deiner Leistungsbereitschaft und dein Wille und deine Motivation wird gesehen und belohnt. Und dadurch bekommst du immer wieder auch einen anderen Switch rein. Letzte Möglichkeit, Stationstraining anzubieten im Training. Und du hast jetzt ja zwei Möglichkeiten, nämlich entweder der Trainer hat eine fixe Gruppe und geht mit der Gruppe durch die Stationen durch. Da hast du ein Problem immer bei den Trainern, dass die Frage ist, wer nimmt jetzt die Karotten? Oder die Trainer bleiben fix bei ihrer Station und nur die Gruppen rotieren durch. Und dann hast du als Trainer jede Gruppe mal trainiert und kein Elternteil wird sagen, ja, aber der ist ja nur bei dem Trainer und die sind immer nur da. Sag ich, nee, wir trainieren alle gleich und haben im Sinne der des bestmöglichen Trainingsbetriebs haben wir die eben nach Leistung heute eingeteilt, nächste Woche nach Motivation eingeteilt und haben so Gruppen nach Charakteristika verteilt, die von jedem Trainer aber gleich trainiert werden. So, das für den Trainingsbetrieb und was das Spiel angeht, dieses die Besten nehmen die Schwächsten mit, sehe ich selten passieren. Der Beste ist frustriert vom Schwächsten, weil der den Ball wieder ins Ausgekickt hat. Und das ist nicht einfach, das zu moderieren, außer ich gebe den Kindern auch Rollen mit und stelle auch sowas wie Motivation, also den anderen zu loben, dass das unser ein großer Trainingsbaustein ist. Also dass ich gar nicht so sehr auf Leistung coache und auch in den Halbzeitphasen und sowas, sondern ich immer herausstelle, was Verhalten ist. Sagt, hey, wir haben ja gesehen, der Yannick hat den Ball dann da einmal aus Versehen ins Ausgepasst oder was, oder aus einem Meter am Tor vorbeigeschossen. Aber der Nico, der ist dann hingegangen, hat gesagt, hey, weiter geht's. Und das möchte ich nochmal. Also, und dann hast du dieses Verhalten im Fokus und gar nicht mehr so sehr die Aktion, sondern es ist schön und ich achte auf das, worauf ich als Trainer achte und was ich eben in den Fokus rücke, das wird auch für die Spieler irgendwann wichtiger werden. Und wenn ich das gut moderieren kann, dann ja, dann kann ich mit den Leistungsunterschieden auch einteilen. Ansonsten werde ich immer eine gewisse Form von Frustration erzeugen, indem ich bewusst mit Leistungsunterschieden auch in den Wettkampf gehe, wo ich den Gegner eben nicht moderieren kann.
Sehr schöne Ausführung. Wer wer Sakko und mir noch mehr darüber zuhören möchte, wir machen das ja, wie gesagt, bei der Videoplattform Plus. Das ist quasi das Abo unserer Plattform, wo wir alle 2 Wochen zu genau solchen Themen nochmal eine tiefergehende Fortbildung haben, wo wir aber auch fertige Trainingseinheiten am Anfang der Woche, montags 7.30 Uhr, an dich rausschicken. Wenn du F-Jugendtrainer bist, kriegst du 2 F-Jugendeinheiten. Wenn du E-Jugendtrainer bist, kriegst du 2 E-Jugendeinheiten. Wenn du D-Jugendtrainer bist, kriegst du 2 D-Jugendeinheiten. Immer in dein Postfach, du müsstest quasi gar nichts planen und wir beachten das auch immer in der Planung. Also wir zeigen dir in einem Video, wie wir jetzt bei Übung XY differenzieren würden, wenn zu viele Kinder, wenn unterschiedliche Leistungsniveaus etc. Da gerne mal Videoplattform Plus angucken, das Ganze mittlerweile auch mit einer längeren Probezeit sozusagen, nicht nur einen Tag, sondern wir haben es verlängert auf mehrere Tage mittlerweile. Guckst dir gerne mal an und dann hätte ich gesagt, Sakko, wir haben gesagt, wir wollen eine kleine, knackige Runde machen. Folge, nicht Runde, so. Möchtest du noch was loswerden?
Nein, im Sinne der kleinen, knackigen Runde möchte ich das nicht.